Block, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 712. Heute noch einmal mit der geballten Ladung Wrestling-Nostalgie. Wir gehen zurück in die 80er und 90er. Wir sprechen über Shaggys Anfänge im Wrestling. Wir sprechen über Spielzeuge, über Actionfiguren, über Wrestling-Training, all das, was irgendwie mit dazugehört und zum Fandasein dazugehört und Spaß macht. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Michael Shaggy Schwarz. Wunderschönen guten Tag, Shaggy.
Ja. Wunderschönen guten Tag, lieber Olaf. Wunderschönen guten Tag, lieber Hörerinnen und Hörer. Ja, spannend. Das ist mal ein tolles Thema für mich. Da musste ich mich gar nicht vorbereiten.
Genau. Wir haben ja so ähnliche Themen schon mal mit dem Markus und auch mit der Mella gemacht. Mella, die so ihren Weg als Wrestlerin auch beschrieben hat, vom Fangirl zur Wrestlerin. Der Markus, der hier ganz interessante Geschichten erzählt hat, von wegen, dass er ja so jemand gewesen ist, der Backyarder gewesen ist und das aufgenommen hat und all solche Geschichten. Ne? Und jetzt bist du dran, einfach weil du auch nochmal eine schöne Facette abdeckst, eben aus dieser Zeit. Vor allem, weil du ja auch sehr auf der einen Seite sehr, sehr, sehr spielzeugaffin bist. Ich glaube, das kann man hier sagen. Du hast ja auch mit dem Markus Holzer zusammen die Giganten gemacht. Da waren ja auch wirklich sehr oft solche Themen, gerade neben Serien, Filmen und so weiter und so fort. Aber gerade diese popkulturellen Sachen waren da ja sehr viel mit drin. Deswegen habe ich mir gedacht, das ist doch mal ein anderer Ansatz. Und du bist ja auch mal, wenn ich mich nicht komplett täusche, mal nach Berlin gegangen, um Wrestler zu werden.
Genau, ich war sogar auf einer Wrestling-Schule eine Zeit. Bei den Wrestling-Catch-Fans in Berlin, auch zusammen mit der GWF, dann tatsächlich mit Amit Scher auch trainiert, 2 Wochen, genau genommen, war ich bei der GWF noch. Das war noch härter als bei den Wrestling-Catch-Fans in Berlin. Aber da kommen wir gleich nochmal drüber zu sprechen.
Ich wollte gerade sagen, deswegen, aber wir haben uns mal gedacht, oder ich habe mir gedacht, lass doch einfach hier noch so einen schönen, munteren Laber-Podcast machen, weil das ist auch immer wieder für euch da draußen ganz interessant, vor allem da auch so die Parallelen selber zu entdecken. Ne? Wie hat man selbst angefangen? Wie ist das vielleicht heute? Vielleicht ist es heute ganz, ganz anders, wie man zum Wrestling kommt und wie man auch das Wrestling-Fan-Dasein auslebt. Das kann man zum Beispiel auch wunderbar, wenn ihr den Podcast jetzt hier am Sonntag direkt hört, kann man wunderbar beispielsweise auch bei Watch Togethers machen. Ne? Also wie wir das heute dann zu WWE Clash in Paris anbieten mit meiner Wenigkeit dann. Das ist zum Beispiel was, das ging damals nicht. Da musste man sich noch die Freunde irgendwie ins Boot holen und irgendwie in sein Kinderzimmer holen, damit man mit denen über Wrestling sprechen konnte. Shaggy, wie fing das denn bei dir alles an? Was ist so deine erste Erinnerung ans Wrestling? Was war dein erster Kontakt mit Wrestling?
Na, ich weiß, dass Freunde von mir, Schulkameraden, mit denen ich auch immer in die Schule gelaufen bin damals, die waren schon Wrestling-affin, die mochten das sehr. Das war so, da war noch nicht der Boom da, wir sind 89, aber es ging so ein bisschen los, so langsam. Und da gab's viele in der Schule, die in der Pause drüber geredet haben. Eigentlich hat's nur einer wirklich gesehen zu dem Zeitpunkt. Alle anderen haben so getan, als hätten sie es gesehen. Und das war halt der Frank. Frank, mit dem ich auch immer in die Schule gelaufen bin. Und der hat mir da immer davon erzählt, ja, Wrestling, das ist so toll, aber es ist auch brutal. Die ziehen sich auch an den Haaren und an den Ohren. Am besten ist, wenn man gar keine Haare hat. Und so Sachen hat er mir damals erzählt. Und das sind so tolle Charaktere wie Hulk Hogan und so weiter und so fort. Und ich wollte dann auch direkt mal schauen, wie das so ist. Und habe dann auch erst meine Videothek was ausgeliehen. Das war auch, ich glaube, das war der Halloween Havoc 89 oder so. Ich glaube, das war diese Wrestling-Kassette, wo zum einen Terry Funk und The Great Muta gegen Ric Flair und Sting angetreten sind in diesem Thunder Cage oder in irgendeinem
besonderen
Käfig. 88 oder 89, ich weiß gar nicht, wann die Kassette war.
Ich guck gerade, 89, doch, das ist genau das. Das ist der Main Event, das ist der Thunderdome Match mit Bruno Sammartino als Special Guest Referee.
Den kannte ich ja nicht. Das war mir, also das war irgendein älterer Mann, der da als Referee, das wusste ich ja damals nicht. Und die Skyscrapers gegen die Road Warriors war da, glaube ich, noch auf der Card. Es waren auch nur die beiden Matches auf Videokassette, also mehr Matches waren da nicht drauf. Das heißt, der Rest wurde nicht mehr auf Videokassette gepackt. Da fehlt sicherlich einiges von dem Pay-Per-View. Und dann habe ich auch, Alter, dann geschaut, wo gibt's denn Wrestling im Fernsehen und habe dann Catch-Up entdeckt für mich. Das ist ein wunderbares Magazin und das hat mich damals unglaublich inspiriert. Nicht nur das Wrestling selber, was ich total unterhaltsam fand mit diesen verschiedenen Charakteren, die tollen Wrestler Sting, Brian Pillman, ich war sofort Fan, Ric Flair und die Horsemen und so weiter, aber auch die Kommentatoren. Ich fand, das war so eine besondere Kombination damals mit Horst Brack, dem Bestrafer, den ich ja mittlerweile ganz gut kenne, weil der in Fulda wohnt und wir uns ab und an mal treffen. Rochus Hahn, wie er im richtigen Namen heißt, und Joe Williams damals, was für ein Duo. Und dann auf der anderen Seite kam ja dann auch die WWF ins Fernsehen mit Uli Fessler, Carsten Schäfer, auch das auf eine ganz andere Art und Weise faszinierend und fesselnd. Da die großen schillernden Charakteren, das andere war mehr rauer und roher und so. Und ich habe sofort angefangen, großer Fan sein, habe alles aufgesogen, habe jede Show nicht nur geschaut, sondern aufgenommen auch. Also ich habe auf dem Dachboden meiner Eltern noch immer 2500 Videokassetten.
Okay.
Mit Wrestling.
Brandgefahr und so, das weiß, ne? Wenn die, wenn da mal ein Feuer ausbricht, dann brennt das gut.
Ja, also ist ja bei meinen Eltern, also von daher. Also, nee, aber habe ich noch immer noch und habe dann auch früh angefangen, dann auch Merch mir anzuschaffen. Figuren natürlich, die Sammelkarten und all das. Und dann kam ja, also mit diesem Merch, der dann in Deutschland kam, und den Sammelkarten war ja dann der große Boom dann auch, wo dann Wrestling in Deutschland wirklich großer Boom war. Aber ich habe vorher schon Wrestling-Shirts getragen. Es gab am Flohmarkt immer so einen Stand eines Inders, der dann auch immer fleißig, ja, so Drucke hatte mit Sachen drauf. Und dem habe ich mal vom Wrestling erzählt und er meinte, ja, das könnte ich mal machen. Also komm mal vorbei, ich mache mal ein, zwei T-Shirts und da kannst du dir dann was kaufen. Er hatte nämlich noch nicht nur diesen Flohmarktstand, sondern er hat auch einen kleinen Laden in Fulda. Und da bin ich dann hin. Und das war wirklich ein kleiner Laden. Diesen Laden gibt es heute immer noch, nicht mehr der Inder drin, sondern eine Versicherung mittlerweile. Also das ist auch ein bisschen umgebaut. Das war wirklich klein und der hatte der einen, ich bin rein, einen weißen Pullover mit hier aufgedruckt aus einem schlecht kopierten Ausschnitt von den Warriors, von der Survivor Series 1990. Und das war mein erstes Wrestling-Shirt. Und das habe ich dann in der Schule getragen, da war ich dann dort der große Wrestling-Nerd. Also ich wurde immer befragt, was kannst du uns empfehlen? Du kennst dich ja jetzt mit am besten aus. Ich habe das ja relativ schnell aufgesogen und habe dann aber auch relativ schnell schon gemerkt, da ist auch viel dahinter und war ja dann auch, ja, Wrestling, dieser Newsletter, ja, Wrestling Telegram, dann Abonnent. Und ab da habe ich dann auch hinter die Kulissen so ein bisschen geblickt. Das war ja so ein, wir haben es schon oft auch erwähnt, das war ja auch abgeschrieben, auch unter anderem vom Observer wahrscheinlich, News aus Amerika, die dann abgetippt wurden, am Anfang auch noch mit Schreibmaschine und dann kopiert. Ja, ich weiß nicht, wie es gemacht war. Ja, ja. Und das dann halt, das waren dann News, die für uns brandaktuell waren, weil du hast es ja gesagt, Wrestling in Deutschland, das ist ja immer über Wochen, Monate später erst ausgestrahlt worden. Und da hatte ich dann News, die trotzdem schon ein paar Wochen alt waren, aber für mich natürlich brandaktuelle News. Da weiß ich noch genau, wie ich gelesen habe, dass der Mountie den IC-Belt von Bret Hart sich geholt hatte zum Beispiel.
Ja, man, das war damals tatsächlich natürlich eine ganz andere Informationslage, als das heute der Fall ist. Na, einfach dadurch, dass du dieses ewig lange Delay wirklich auch in TV gehabt hast, wenn wir jetzt an Anfang der 90er denken, dann war das wirklich ein riesiger Unterschied natürlich, ne? Und da gab es kein Internet, wo man sich mal eben die Dirt Sheets durchlesen konnte. Da gab es natürlich auch wenig Möglichkeiten, um sich außerhalb seiner sozialen Bubble zu Hause wirklich mit anderen Leuten über Wrestling auszutauschen, wie wir es jetzt machen. Also auch sowas, was wir jetzt machen, wäre ja auch damals gar nicht möglich gewesen. Wir hätten uns damals gar nicht gekannt, weil du bist in Fulda groß geworden, ne?
Oder
ja, genau. Du bist ja dann nochmal eine größere Nummer als hier bei mir, weil ich bin ja wirklich auf dem Dorf groß geworden. Wir hatten jetzt zum Beispiel auch so Sachen wie, also wir hatten ein Telefon, aber wir hatten zum Beispiel, unser Spielzeugladen hatte kein Wrestling-Spielzeug. Ne, wir hatten so Sachen später dann wie Mask, wir hatten Masters, die ich nicht haben durfte, habe ich auch schon mal erzählt. All solche Sachen, Lego natürlich, bla bla bla, ne, all das. Aber die hatten kein Wrestling-Merchandise und kein Wrestling-Spielzeug. Und da musstest du wirklich dann kilometerweit fahren, um einen Laden zu finden, wo du Wrestling-Merchandise findest und gefunden hast. Deswegen hatte ich nie eine Wrestling-Figur tatsächlich, sondern ich hatte, wenn ich früher als Kind gespielt habe, war halt Lego-Unmengen und da auch irgendwie Sachen nachgebaut, aber auch keine Wrestling-Sachen nachgebaut, sondern ich habe so Transformers nachgebaut und teilweise wirst du mit den Gelenken gebaut und keine Ahnung was. Sehr kreativ, aber so Wrestling-mäßig hatte ich da halt eben, was das anging, nicht, sondern ich hatte da wirklich das, was du gerade angesprochen hast. Ich hatte eine riesengroße Wrestling-Videosammlung, erstmal so klein angefangen mit so kleinen Kassetten und dann irgendwann immer mehr Videokassetten dazugekauft bei uns aus dem Supermarkt und damit dann die Wochenshows aufgenommen, die Pay-Per-Views aufgenommen, aus der Videothek die Sachen überspielt. Ich finde es bei dir ganz interessant, Shaggy, dass bei dir die WCW der Einstieg gewesen ist und nicht wie bei so vielen die WWF.
Ja, das ist irgendwie auch der Übergang so ein bisschen fließend. Also es war WCW auf jeden Fall angefangen, weil es anders war auch. Die WWE kam ja dann auch gerade erst. Ketchup war ja schon ein bisschen präsent im Fernsehen. Und es gab ja schon so ein bisschen auch das Konkurrenzdenken damals im deutschen Fernsehen, für die beides verfolgt hat. Das war ja schon unterschiedlich. Also wie die WCW oder damals sogar noch NWA ganz zu Beginn eigentlich, rechte Lagen in Deutschland, war ja auch nicht so ganz geklärt. Also ich glaube, da wurden Sachen ausgestrahlt, wo RTL Plus damals ja gar nicht mal unbedingt die Rechte hatte. Und auch Horst Brack und Joe Williams sind ja mal nach Amerika und haben da sogar Interviews aufgenommen, die gar nicht so abgesprochen waren mit RTL Plus und so weiter. Joe Williams war so jemand, der sehr aufs Geld achten konnte und dadurch, dass die noch Budget übrig hatten, hat er einfach mal einen Flug dahin gebucht und die hatten sich wohl, so hat Rochus mal erzählt, gar nicht da angemeldet bei der WCW, sondern haben gesagt, wir sind die deutschen Kommentatoren, die wussten davon auch gar nichts und die haben sie trotzdem irgendwie reingelassen. Also das war ja auch eine ganz andere Zeit damals. Und ja, klar, also ich fand das ist spannend, weil, wie du es gesagt hast, im Vergleich zu vielen, die mit auch dem SummerSlam 90, was ja eigentlich auch so mein richtiges, wo ich dann richtig, da war ich Fan. Das war der Zeitpunkt, wo ich Fan war, wo ich richtig eingestiegen bin. Hatte ich halt vorher schon mal den Einblick bei der WCW. Das war schon was Besonderes, klar.
Bei mir war es halt eben anders. Bei mir, ich habe ja erst nur WWF quasi geschaut und dann irgendwann, ich glaube auch so war 93, 94, glaube ich, müsste ich dann an die ersten Tapes von der WCW gekommen sein, weil auch die dann in der Videothek gewesen sind. Und mein Bruder sich da wahrscheinlich mal vergriffen hat, hat gedacht, Catchen ist Catchen. Und dann hatte ich auf einmal Wrestle War 92 da mit den Wargames. Ja. Und dann bist du halt gewohnt, Diesel gegen keine Ahnung was oder Bret Hart und sowas, ne? Und dann siehst du auf einmal, wie die sich da im Käfig blutig schlagen und mit dem Turnbuckle und keine Ahnung was, ne? Und wie du schon gesagt hast, das ist schon eine riesengroße Abwechslung. Und für mich war es damals auch so, dass es nochmal so den Vorhang geöffnet hat. Es gibt ja viel, viel mehr als nur WWF. Und das finde ich ist auch heute ja so eine Lehre. Gerade wenn man jetzt sagt, ich finde gerade das aktuelle Produkt nicht so geil. Das war damals auch so. Warum habe ich 95 angefangen, mehr WCW zu schauen und zum einen, weil es verfügbar gewesen ist, zum anderen aber auch, weil mich das eine Produkt, was ich vorher gern geschaut habe, was mich gelangweilt hat. Und wenn es dich langweilt, dann guck dir was anderes an. Und heutzutage ist es denkbar einfacher, sich anderes anzuschauen, als es damals der Fall gewesen ist, muss man dazu sagen.
Ganz klar, du hattest keine anderen Möglichkeiten. Also, aber deswegen habe ich ja auch alles aufgesogen, was da war. Dann später kam ja noch mit Ringfrei, gab es ja noch mal den Blick über den Teich. Da hat man ja auch noch auch auf Eurosport New Japan Pro Wrestling Sachen gesehen. Man hat bei Ringfrei ja dann auch das neue Format mal ausprobiert, wo man nicht nur WWE oder WWF natürlich gezeigt hat, sondern auch mal Sumo und ein paar Boxausschnitte. Sumo habe ich auch mitgeschaut in der Zeit. Es war einfach da, warum auch nicht, habe ich mal ausprobiert. Also das war dann schon spannend. Ich würde noch mal gerne auf die Figuren zurückkommen. Wir werden auch im Laufe des Podcasts, zumindest die auf YouTube schauen, mal in meine Figurenschränke schauen dürfen, weil ich habe tatsächlich insgesamt ein paar tausend Actionfiguren.
So, weißt du noch, was deine erste war, Shaggy?
Naja, ich habe ja mit Masters of the Universe angefangen. Also sowas wie hier, ich halte es mal kurz in die Kamera. Also wenn ich solltet mal diesmal auf YouTube schauen, mit sowas habe ich ja angefangen. Also ich war ja tatsächlich ein
da. Oh, so. Oder wollte ich gerade, du musst es schon in die Kamera halten, nicht daneben. So.
Also ich habe ja tatsächlich mit Masters of the Universe angefangen.
Da war ich eine große Herausforderung mit der Kamera, alter Schwede.
Ein großer Sammler, das fand ich ja schon toll. Und ich habe die ja bis heute sogar meine alten Figuren noch. Also die habe ich ja nie verloren. Ich habe einmal Snake Mountain, das ist die Burg von Skeletor. Burg Drachenstein, wie es in den Hörspielen auch hieß. Habe ich getauscht gegen eine elektrische Schreibmaschine. Ich glaube, die Geschichte habe ich schon mal erzählt mit der Arbeitskollegin meiner Mutter.
Geiler Tausch.
Ja, habt aber Snake Mountain mittlerweile zurück. Aber trotzdem war das damals, ich dachte, ich wollte Schriftsteller werden, aber nee, ich hätte das nicht machen sollen. Schreibmaschine habe ich nicht mehr, Snake Mountain, zumindest in einer anderen Version oder in einer anderen Burg wieder zurückgeholt. Ja, und das war halt für mich Masters of the Universe, ich habe das wirklich geliebt. Und dann auch die ganzen anderen, Mask hast du angesprochen, hatte ich auch ein bisschen was. Transformers hatte ich tatsächlich kaum, Turtles hatte ich nicht so, aber Masters war mein Ding. Und Marshall Bravestar, das mochte ich auch sehr, wenn dir das noch was sagt. Da habe ich auch übrigens zumindest alle Figuren. Nicht alle Aufbauten oder Burgen hatte ich da nicht. Und ich habe dann relativ schnell auch Wrestling-Figuren gekauft, weil ich die dann auch entdeckt habe bei mir im Spielzeugladen. Die gab es da und habe mittlerweile auch, also über die ganzen Ligen hindurch, die auch Wrestling-Figuren rausgebracht haben, TNA habe ich Figuren, AW habe ich Figuren, die ich natürlich dann nachgekauft habe. Aber natürlich das Hauptaugenmerk waren die WWF-Figuren. Und es fing mit Hasbro an, das war ja in den 90ern. Und Hasbro konnte man leicht in Deutschland bekommen. Aber ich habe mittlerweile auch von den Reihen davor, von den Galoob, LJN-Figuren einiges. Ich kann ja mal was in die Kamera halten, mal sehen, ob du den erkennst. Den habe ich im Nachhinein im Flohmarkt, habe ich irgendwie 7, 8 Figuren von dieser Art entdeckt. Und die sind ja heute einiges wert. Die sind jetzt nicht in einer guten Verfassung. Also nicht Mint, nicht Manier-Mint, so wie man es im Figurenbereich ja sagen. Die sehen schon sehr bespielt aus, aber das Figuren, die hat sonst keiner in Deutschland. Das ist zum Beispiel der hier.
Das ist der Roddy Piper, oder?
Ja, in der Variante.
Tiefer, ja, genau.
Genau. Den zum Beispiel, also da habe ich einige von denen. Ich habe noch Coco Beware, ich habe Hulk Hogan, Mr. Wonderful, Paul Onoff, Cowboy Bob Orton und so Leute. Und hier, den zum Beispiel noch.
Moment, ich muss hier gerade mal gucken hier. Ich bin ja am Recherchieren. Ja, den Hillbilly Jim natürlich.
Ja, ja, die beiden. Das ist also so diesen so Hartgummi-Dinger. Also die sind schon nochmal ganz anders, riesig, aber nicht beweglich im Vergleich zu den Hasbro-Figuren, die dann nachher konnten. Und ich glaube, dann meine allererste Hasbro-Figur, die ich mir dann zugelegt habe, war tatsächlich jemand, den ich dir jetzt auch zeige. Wer könnte es anders sein?
Das Brutus Beefcake? Natürlich muss es Brutus Beefcake sein.
Das war meine allererste Wrestling-Figur.
Schwarz-weißen Montur.
Genau. Also den gibt es ja auch in anderen Varianten. Ich glaube, es ist der, aber ich bin mir nicht 100% sicher. Es könnte auch die Warrior-Figur gewesen sein, die diese Arme so nach vorne.
Ich finde immer, die Hände fand ich da immer so witzig, ne? Damit du dann da andere Figuren da oben drauflegen konntest und die werfen konntest quasi.
Da gibt es ja einige, die. Also es war ja so, die Figuren, ähnlich wie bei den Masters-Figuren, haben oft den gleichen Aufbau gehabt, also gleiche Statur. Nicht so krass wie bei den Masters. Da waren es ja wirklich 3-4 verschiedene, zumindest bei den Hauptfiguren, verschiedene Körperstile. Aber bei den Hasbros gab es das halt auch. Den Hogan gab es auch so zum Beispiel. Es gab auch, ich habe einen Sid, glaube ich, der so ist. Und ich glaube, einen Warlord. Also solche Figuren, die so sind. Und tatsächlich habe ich extra für dich noch eine mitgebracht hier. Schau mal, den habe ich auch.
Den Crush?
Ja, ich habe alle 3 von Demolition. Crush gab es ja später nochmal. Und das ist tatsächlich Crush, den ich hier in dem Fall mitgebracht von Hasbro. Aber meine erste Figur, die ich mich richtig gefreut habe, war dieser hier. Das ist der Macho Man. Der Macho Man, der war auch eine tolle Hasbro-Figur, die ich sehr, sehr mochte. Als Hasbro habe ich auch, ich bin jetzt kein Sammler, der unbedingt alles haben muss. Aber von Hasbro habe ich fast alles, würde ich sagen. Da fehlen mir nur noch eine Handvoll Figuren, die ich nicht habe. Aber ich weiß jetzt gar nicht genau, welche. Also so ein Sammler bin ich, der sie einfach haben möchte, wenn er sie sieht. Und ich habe auch vieles einfach auf dem Flohmarkt gekauft.
Wie viel hast du doppelt, Shaggy? Hast du auch doppelt?
Ich habe auch viele doppelt, ja. Okay. Also ich habe einige doppelt, tatsächlich. Also ich glaube, dass ich von den Hasbro-Figuren, gut, bei den Masters-Figuren ist es noch krasser. Ich glaube, ich habe 12 He-Mans oder so. aber die sind alle nicht in so einer guten Verfassung. Also von Hasbros habe ich auch 10 doppelt oder so und ich glaube 2, 3 sogar 3-mal. Also da habe ich einige, die ich mehrfach irgendwie habe. Ja, und nach kam halt übers Internet, über Flohmärkte Wrestling-Figuren hinzu. Ich weiß noch, wie ich in Berlin in der Zeit dann auch in dieser Wrestling-Schule war, in Berlin gelebt habe. Da war ich in einem Comic-Shop und die hatten auch Wrestling-Figuren. Und da sehe ich jemanden da hinten stehen, der 2 Wrestling-Figuren in der Hand hält, die ich gerne haben wollte. Gehe da so hin und frage ihn, willst du die kaufen? Und er sagte, nee, er interessiert sich mehr für Star Wars-Figuren. Hat die nur interessiert, weil er wollte die nur mal anschauen, weil die sehen ganz cool aus. Und dann schaue ich den an und dann war das, weißt du, wer das war? Wolfgang Barrow, Joe Gerner. So, der mir da erzählt hat, ja, er sammelt Star Wars-Figuren, was ich gar nicht wusste. So, also total witzig. Und dann habe ich hier die Figuren bekommen, ihm abgenommen und da kommen wir zu den.
Die hättest du schon schreiben lassen sollen von Wolfgang Barrow, von Joe Gerner. Hallo?
Ich wollte lieber diese Figuren haben.
Und die LOD 2000.
Ja, genau, LOD 2000 mit den Helmen.
Genau.
Denn die sind auch ganz besonders. Wir sind ja dann auch bei den Jax-Figuren. Also Hasbro hat irgendwann auch die Rechte verloren. Und da gab es dann solche Figuren. Die sind auch sehr selten. Also die sind auch in einem sehr guten Zustand. Die mag ich zum Beispiel auch sehr, sehr gerne. Also das sind auch tolle Figuren. Davon habe ich etliche von dieser Toyline. Auch da würde ich sagen, fast alle. Hier habe ich nochmal, hier den zum Beispiel. Ja, schau mal, den kennst du vielleicht.
The Rock.
Ja, und weiß nicht, ob man den noch kennt.
Tiefer. Also das ist doch schon Triple H.
Ja, das ist Triple H, genau. Den zum Beispiel. Und das ist halt schon ganz spannend. Ich habe ja letztes Mal diese Figur gezeigt. Ich weiß überhaupt gar nicht, wo der hingehört. Und was das für eine Figur ist.
Ich weiß auch nicht.
Und er ist riesig. Also schau mal.
Ja,
er ist halt Armlänge. Also ich weiß gar nicht, woher dieser Hulk Hogan kommt. Aber ich habe es ja gesagt, ich habe auch noch von anderen Promotions dann Figuren gekauft, die ich nie so toll fand. Also in Anlehnung an diese Gummifiguren habe ich nochmal 2 mitgebracht, die ganz klein sind.
Und die Outsiders.
Ja.
Aber wie komisch sind die Proportionen? Also die sind so dünn, oder? Die haben so super dünne Unterarme.
Und so weiter und so fort. Die WCW hat dann nochmal andere Figuren rausgebracht, die ein bisschen besser aussahen, aber auch, ich fand die WCW-Figuren nie toll. Guck mal, den hier zum Beispiel.
Auch da die Proportionen so komisch, oder?
Ja, das stimmt irgendwie alles nicht so ganz.
Ist hier ein bisschen tiefer, halt mal tiefer. Ja. Also der Kopf ist so klein und der Nacken ist so dick. Oder? Ganz komisch.
Ja, irgendwie stimmt der nicht so ganz.
So mehrere, ich weiß es jetzt nicht, weil ich bin auch echt nicht der Experte, aber wir wollten ja auch immer mal einen Figuren-Podcast haben. Das ist tatsächlich immer daran gescheitert, dass ich gesagt habe, ich kenne mich damit nicht aus. Ich habe die halt nie so gehabt und für mich ist das dann alles so learning by doing quasi. Ich war ja letztes Jahr auf der Toyplosion und was die da an Figuren gehabt haben, auch teilweise unterschrieben und eingepackt und solche Geschichten. Und die sind ja inzwischen auch sackteuer, wenn du die alten Dinger kaufst. Gerade wenn du die noch eingepackt haben willst, dann bist du halt richtig Geld dafür los.
Ja.
Und ich bin ja auch jetzt heutzutage, habe ich schon ein paar Mal überlegt, ne, fängst du noch mal an, quasi da einzusteigen? Weil mittlerweile sind die ja bei Mattel. Und es gibt ja hier in Deutschland auch so diverse Anbieter, wo du die kaufen kannst. Aber vor allem natürlich habe ich in den USA geschaut, ne, wo man sich die, so Ringside Collectibles zum Beispiel, ist da so der größte Anlaufpunkt irgendwie. Und da gibt es ja auch verschiedene Toy-Lines. Also das habe ich tatsächlich auch so beruflich, weil ich ja letztes Jahr so ein paar Berichte dafür gemacht habe, ich das dann auch mal so ein bisschen für mich entdeckt und habe mich dann auch so ein bisschen eingefuchst. Und da entstand dann auch so ein bisschen die Lust darauf, so, aber ja, schon geil, ne, noch so ein paar, das nochmal anzufangen. Und da müsst ihr ja dann wirklich auch bei diesen verschiedenen Serien, die du dann da hast, da gibt es ja inzwischen verschiedene Reihen. Es gibt hier die Basics, also es gibt die Elites und es gibt die Ultimates, ne? Und die Basics, die können dann sich halt wenig bewegen und die Ultimates sehen dann halt wirklich geil aus. Du kannst sie dann aufstellen und in Position bringen. Aber die kosten dann direkt auch richtig viel Geld. Und wenn man dann so ein paar haben will, zum Beispiel die Outsiders gab's da, meine ich, bei Ringside Collectibles vor einiger Zeit in so einem Special Pack. Und da stehe ich dann davor so, ah, ist schon geil, ne? Aber bin ich bereit dafür, ich weiß gar nicht, $60 zu bezahlen oder $70 oder so? Weiß ich nicht.
Ja, es geht mir aber auch ganz genauso. Wie gesagt, ich bin ja jetzt nicht der Sammler, der dann alles auch haben will, aber so ab und zu kaufe ich mir dann doch nochmal eine Figur. Im Smith Toys gerade gibt es ja auch, neben den aktuellen Masters of Origins, wo ich manchmal schaue, was für Figuren da jetzt gerade wieder da sind, gibt es auch ein paar von Mattel, die auch ganz toll sind. Mattel, hast gerade gesagt, die haben ja dann auch die Rechte und die haben sie wirklich toll gemacht.
Ja, ab 2010 war das.
Genau, ich mag die Mattel-Figuren sehr, muss ich sagen. Und da gibt es etliche, aber auch da habe ich noch viel original verpackt. Ich habe übrigens auch von dieser Serie, also ich habe von einigen Serien tatsächlich, ich habe auch von Hasbro noch ein, zwei original verpackt jetzt im Nachhinein. Die sind natürlich dann einiges wert, die habe ich jetzt nicht vor die Kamera geholt. Das ist total toll und gerade auch von den Mattel-Sachen, da habe ich nicht alle ausgepackt, weil die gab es dann tatsächlich mal ganz günstig. Und dann habe ich einfach mal auf einem Schwung mal 30 Stück gekauft, wo die wirklich nur runtergesetzt, warum auch immer, nur 3-4 Euro gekostet hatten. Mhm. Ganz kurz, da habe ich zugegriffen. Ansonsten schaue ich mal. Ich habe mir von diesen Deluxe-Figuren zum Beispiel auch einen Brian Pillman und sowas geholt, weil ich den einfach auch toll finde. Also solche Sachen habe ich dann schon. Oder hier, ich habe noch mal ein paar von den tollen Figuren dabei, die ich einfach optisch einfach Hammer fand. Die wollte ich mir unbedingt auch zulegen.
Der Iron Sheik?
Genau, weil sowas Sheiky muss man Baby. Dann auch einfach haben. Auch mit den Schuhen.
Das ist wichtig. Also ohne Schuhe.
Also das ist schon ganz geil. Und die sehen halt einfach auch, finde ich, geil aus. Den wollte ich dann irgendwie haben. Oder hier, auch hier mit Mantel und Krone.
Jared the King Lawler. Shaggy muss das noch üben, deine Kamera halten hier. Ne? Aber mit Mantel und Krone und allem drum und dran. Beim Sheik, ich weiß nicht, du bist ja, glaube ich, relativ pfleglich noch mit deinem Spielzeug umgegangen. Ich war ja auch so jemand, ich habe ja zum Beispiel Mask-Autos und so, ich habe die ja angemalt und keine Ahnung was. Und ich habe es auch schon mal, glaube ich, in einem anderen Podcast erzählt, dass ich ja von meinem Bruder so Star Wars Merchandise bekommen habe, der mir dann seine Darth Vader Figur mit so einem ausfahrbaren Plastikschwert, so eine kleine, ne, gegeben hat. Und da habe ich dann vorne das Lichtschwert quasi abgeschnitten, weil da noch so ein Pinöppel dran gewesen ist. Und ich glaube, wenn ich mir den Iron Sheik so angucke, wenn ich den damals als Kind gehabt hätte, ich befürchte, dass da fast die Schuhe hätten dran glauben müssen.
Wahrscheinlich ist das so. Ich habe auch rausgefunden, warum ich übrigens immer warum das so komisch aussieht mit der Kamera. Jetzt Shaggy und Technik mal wieder. Ich nutze die falsche Kamera.
Ach so.
Ich nutze mal wieder die falsche Kamera.
Welche Kamera benutzt du denn jetzt gerade?
Ja, nicht die, die ich von Headlock bekommen habe, sondern
ach so,
die von,
nicht die. Ja, super.
Sondern die von meinem Mac. Lassen wir das so, oder soll ich umstellen?
Like a Pro. Nein, das lassen wir jetzt so.
Okay, pass auf. Ich habe noch zwei Figuren mitgebracht erstmal und dann reden wir über andere Dinge. Weil da ist die Kamera, deswegen schaue ich auch manchmal dahin, weil ich denke, hallo. Aber die Kamera vom Mac wird quasi gerade benutzt. Keine Ahnung, ich habe es eigentlich eingestellt, aber bei Zencaster, worüber wir aufnehmen, wahrscheinlich nicht. Aber hier unten kommt er schon ins Bild. Kannst du es erkennen?
Es ist Terry Funk.
Ja.
Mit Brenneisen und mit
Brenneisen.
Wie heißt die Hose eigentlich nochmal?
Hose.
Okay, mit diesen Cowboy-Pants.
Chaps, ja. Aber guck mal, hinten ist nix.
Ja, also, das ist wichtig.
Schon was, aber ja. Und hier, kleiner Umhang. Hut. Also die finde ich auch total gut. Und ich würde sagen, meine aktuelle Lieblingsfigur, die habe ich ganz oben vorne stehen, weil ich den auch einfach, der sieht einfach Hammer aus. Mit Stoffanzug und Maske, die man abnehmen kann. What time is it?
Vader time? Der ist natürlich geil.
Ja, der sieht geil aus, oder?
Aus welcher Toy-Serie ist der, weißt du das?
Das ist auf jeden Fall... Das ist
ein Deluxe.
Das ist ein Deluxe, ja.
Ein bisschen, der Kopf ist ein bisschen klein. Ich finde, der so, oder? So.
Nee.
Also mit Maske ist auch gut.
Was er ja weder gerne gemacht hat, ist seinen Anzug nicht waschen, sondern umdrehen. Den kann man auch ausziehen und umdrehen, den Anzug. Also okay. Nicht waschen.
Was ist los?
Nee, das war's. Ich habe, glaube ich, alle Figuren, die ich habe nochmal geschaut. Ich habe nur noch den hier, aber der hat nicht so viel mit Wrestling zu tun.
Nee, das ist korrekt.
Aber blenden auf jeden Fall mal das Video ein. Gell? Ich habe noch mal ein Video gemacht, das blenden wir auf jeden Fall noch mal ein mit den ganzen anderen Figuren, die so rumstehen. Da sind aber auch ein paar Masters dabei, verschiedene Varianten.
Ich habe es ja schon gesagt, ich durfte ja keine Masters haben, weil die meiner Mutter zu hässlich waren.
Ja. Also Wrestling-Figuren, Wrestling-Karten, auch das war natürlich so ein Thema. Die haben wir alle damals gesammelt und getauscht. Ich habe noch alle, auch da etliche doppelt, auch schön aufbewahrt. Ich habe auch noch jetzt neulich beim Aufräumen auf dem Dachboden meiner Eltern in einer Kiste die Bret Hart-Brille entdeckt. In einem sehr guten Zustand. Also die habe ich zum Beispiel auch noch. Also so Merch habe ich dann tatsächlich auch noch bestellt. Und so, aber so, ich hatte nie sowas wie Shirts. Also Wrestling-Shirts hatte ich außer dem Nachgemachten und einem CM Punk-Shirt und einem NWO-Shirt, habe ich mir tatsächlich nie Shirts irgendwie geholt.
Warst halt immer zu gut gekleidet, Shaggy, daran lag das.
Mag sein. Also ich habe viele von der WXW dann die geschenkt bekommen, die noch original verpackt zum Teil sind.
Hattest du einen Spiegel, ganz wichtig, hast du einen Wrestling-Spiegel mit irgendwie einem Wrestling-Motiv drauf?
Ja, drei sogar an der Zahl. Die müssten auch noch bei meiner Mutter liegen. Die gab es ja damals auch. Ich glaube, es gab nur drei, oder? Ich weiß gar nicht, wie viel es davon gab.
Keine Ahnung. Aber ich hatte den Warrior damals als.
Ja,
als
den hatte ich auf jeden Fall auch. Ja, Warrior Hogan und noch irgendjemanden.
Ja. Irgendwie so, aber das ist immer so wer in den 90ern auf dem Flohmarkt gewesen ist und irgendwas Wrestling-Bezug-mäßiges gekauft hat, da war immer ein Spiegel dabei. Und ich hatte auch so ein grelles Warrior-T-Shirt, was so ein schwarzes T-Shirt, wo dann in Neonfarben der Warrior irgendwie drauf gewesen ist, was garantiert nicht lizenziert gewesen ist oder sonst irgendwas, sondern wo einfach wild bedruckt worden ist. Ja. Ne? Das war dann schon so.
Ja, sehr cool. Ich habe ja dann, wie ich gesagt habe, ich hatte ja sogar den Wunsch, irgendwie im Wrestling-Business Geld zu verdienen oder ins Wrestling-Business einzusteigen, was natürlich Mitte, Ende der 90er nochmal deutlich schwieriger war, als es heutzutage immer noch sehr schwierig ist. Also es hat sich ja nie verändert, aber es war noch schwieriger. Und da bin ich halt nach Berlin. Ich habe damals in der Power Wrestling so einen kleinen Bericht über die Wrestling-Catch-Fans Berlin gelesen. So eine kleine Gruppe von Fans, die da tatsächlich eine kleine Schule aufgemacht haben, unter anderem mit Wrestlern oder einem Wrestler, der auch im Dungeon noch trainiert hatte wohl. Der war zu dem Zeitpunkt aber auch nicht mehr da. Der hat mal
so durchgewischt zwischendurch. Ja, so.
Wer auch immer das war. Es waren auf jeden Fall nette Leute. Ich habe da auch in der WG dort auch gewohnt. Da habe ich über die Umwege damals auch dann, wie gesagt, zur GWF gefunden, habe unter anderem Olaf Heiden, der ja auch immer noch Ringsprecher ist, kennengelernt. Der hat damals schon so ein kleines Fanmagazin rausgebracht, wo ich dann auch mitgeschrieben habe. Also das hieß Rumble. Und ich habe mit Tassilo Jung da mal drüber geredet. Und der war einer der 30, 40 Abonnenten, die wir hatten in Deutschland von diesem Rumble-Magazin. Das war so dann mein Einstieg, dann auch wirklich mehr auch irgendwie damit zu machen und auch tatsächlich zu schauen, mit Wrestling auch irgendwie zumindest irgendwann mal ein bisschen Geld zu verdienen, was ja mein Traum war. Das hat ja dann irgendwann auch geklappt.
Zumindest ein bisschen. Wie war denn das mit dem Wrestling-Training damals, Shaggy? Wie hat das funktioniert bei dir?
Also, ich hatte voll Bock aufs Wrestling-Training. So. Ich weiß noch, wie wir beim ersten Mal mit Cardio angefangen haben. Und dann hatte ich keinen Bock mehr.
Das wollte ich mich gerade fragen, weil ich habe mich jetzt nie als so die Sportskanone und auch nicht als das Bewegungswunder kennengelernt, also zumindest was koordinierte Bewegungen angeht. Ich habe aber aus Jux gesagt, dass du, glaube ich, lieber Spaß an Berlin hattest als am Wrestling-Training. Ist das
richtig? Ja, das ist gut möglich auf jeden Fall, das ist richtig. Aber auch an den Leuten dort. Aber das Wrestling-Training war halt schon wirklich total anstrengend. Aber es kamen halt da schon etliche Leute dazu, also dass die dann auch mitgemacht haben. Das hat dann schon so ein bisschen Spaß gemacht. Also gerade bei den Wrestling-Aktionen, Fallübungen und so, da war ich ganz gut. Ich hatte auch schon so ein bisschen, zumindest in so einem Stuntman-Workshops, tatsächlich da schon so ein bisschen Erfahrung, was Falltraining angeht, weil ich das schon spannend fand. Das konnte ich gut und einige Aktionen. Ich bin beweglicher, als man denkt. Also so diese Pre-Ride-Brücke nach hinten, die konnte ich auch immer, kann ich, glaube ich, bis heute sogar noch. Aber ich habe schon lange nicht mehr ausprobiert. Vielleicht soll ich es auch nicht ausprobieren.
Ich wollte es gerade sagen, Shaggy, man kann genug von deiner Wohnung im Hintergrund sehen. Also da kannst du gerne nochmal die Bray-Wyatt-Brücke gleich machen zum Abspann vielleicht. Würde nee, ich gerne von dir nicht sehen.
Ich habe auch bei Theatershows zum Beispiel schon zweimal von der Bühne werfen lassen, wo unten eine Matte lag. Und ich bin dann quasi mit so einem zum Überschlag nach unten gelandet und das Publikum hat es teilweise nicht gesehen, dass es eine Matte war und da gab es Schreie, ach, was macht's ihr denn da? Oder und sowas. Also das war schon witzig. Aber ja, also das, ich glaube, mein großes Problem war einfach die Kondition.
Okay.
Sagen wir es mal so.
Hast du damals, weil man denkt sich ja immer schon so aus, ja, jetzt trainiere ich und dann komme ich groß raus und das wird meine Figur sein. So werde ich mich präsentieren. Hast du damals einen Wrestling-Charakter dir schon überlegt?
Nee, tatsächlich nicht. Sondern ich glaube, mein wahrer Charakter ist auch wäre nah an meinem Wrestling-Charakter gewesen. Das wäre, glaube ich, gar nicht so.
Jetzt frage ich mich gerade, wie man deinen Charakter auf einen Wrestling-Charakter ummünzen würde.
Ich weiß nicht, ist eine gute Frage. Gibt ja, wäre wahrscheinlich so ein cheesy Heel gewesen oder sowas.
Also eigentlich wärst du ein guter Manager, aber du bist ja zu groß.
Ja, ich wäre, glaube ich, tatsächlich ein guter Manager. Man habe ich ein, zweimal auch dann gemacht bei Sachen, Veranstaltungen oder auch bei anderen Shows, wo ich dann nochmal war, dass ich da ein bisschen was gemacht habe, weil ich glaube, meine Stärke wäre auch eher das Mikrofon und das Sprechen gewesen. Wahrscheinlich ist das tatsächlich so. Aber naja, es hat sich nicht so ergeben, aber ich habe da halt auch schon gute Kontakte geknüpft, die wir dann später auf jeden Fall auch noch geholfen haben, dann auch, ja, relativ schnell dann auch so Leute, zumindest mal Kontakte zu Christian Bruns, Markus Holzer und so, dann irgendwann schon gehabt. Und das war dann auch bei Wrestling-Shows dann schon mal da, gerade in der deutschen Szene, die ich mir angeschaut habe. Und es ging ja dann immer weiter, als dann die WXW dann irgendwann später auch lokal veranstalten wollte, beziehungsweise bevor es so richtig losging, war ich ja quasi der Erste, der schon mal angefragt hatte. Das heißt, ich war sogar Inspiration möglicherweise für lokale Veranstalter, weil ich der Erste war, der das gemacht hat und bis heute ja auch das noch mache und auch damals schon auch, damals noch von Christian Jacobi zur WXW geholt wurde, um bei größeren Events auch zu unterstützen mit meiner Erfahrung als Veranstalter. Ich bin ja hauptberuflich damals Konzertveranstalter gewesen. Nicht als Wrestler, da wollte der mich nicht. Nicht als Manager, leider auch nicht. Aber auch nicht als Channel Manager. Das, was viele sich immer überlegt haben, das würde ich machen, wenn ich eine eigene Liga hätte. Aber nee, tatsächlich hinter den Kulissen eher dann so die Wrestler betreut, auch Fanfeste.
Presse betreut.
Mit, ja. Presse betreut, genau. Fanfeste organisiert.
An der Theke.
Als DJ quasi dann auch bei den Aftershow-Partys. Aber auch tatsächlich bei sowas wie Superstars of Wrestling zum einen mich mal um die Organisation dafür gekümmert oder es gab eine Veranstaltung Wrestling Deutschland, die ich tatsächlich mit Walter damals auch organisiert habe oder bei Wrestling Superstars of Wrestling als Tele 5 und die Lucha Underground Stars damals da waren, mich um die quasi, dass ich der Ansprechpartner für Tele 5 war und sowas, das habe ich dann tatsächlich hinter den Kulissen gemacht und in dem Rahmen haben wir uns ja auch kennengelernt. Also ich habe ja dann auch angefangen Wrestling Podcasts zu hören. Mein Lieblingspodcast war unter anderem ein Podcast namens Headlock, den fand ich sehr gut. Hab dann aber erstmal bei GF angefangen, den habe ich auch, den Tim Petrowski habe ich damals angesprochen, habe gesagt, hier, nehme ich dazu, ich bin gut. Und
das ist nämlich das Schöne, das macht Shaggy immer. Shaggy ist die ganz, ganz besondere Art der Initiativbewerbung.
Und habe dann auch den Olaf Bleich mal kennengelernt.
Du hast genau dasselbe gesagt.
Ihm auch, ja, da habe ich gesagt, da habe ich nicht nur gesagt, dass ich gut bin, sondern habe ich gesagt, ich bin Bereicherung für euer Team wäre. Und also ich würde sagen, das ist auch so, oder nicht? Habe ich gelogen?
Ja, abgesehen von den Technik-Sachen, ja.
Was habe ich denn da gesagt? Dass ich mich, also für GF hat es gereicht.
Ja, meine das muss man dir sagen, ja. Aber ich weiß auch, dass wir bei der ersten Aufnahme, ich weiß gar nicht, was da bei dir kaputt gegangen ist oder so, aber da klangst du halt auch, irgendwas hat da bei dir nicht funktioniert. Ich glaube, das war es der Daniel Bryan Podcast, glaube ich. Ich glaube,
das weiß ich nicht mehr.
Ich meine, das war der erste, wo du mit dabei gewesen, direkt vielleicht zum Personality-Podcast. Und ja, das war ja wirklich auch damals so witzig. Ne? War das nicht im Rahmen des 16 Carat, wo du da auf mich zugekommen bist?
Nee, das war auch bei Superstars auf Wrestling.
Das war
auch in dieser Halle, genau. Da haben wir ja dann direkt, oder nee, vielleicht war es
nicht bei 60 Karat.
Und bei, wir haben dann aber erstmal direkt schon so ein Video-Dings aufgenommen. Da hatte ich dich aber vorher schon angefragt, glaube ich.
Das hatten wir, nee, also Superstars of Wrestling haben wir später gemacht. Das war okay. das war später. Ich glaube, wir haben da erstmal, da habe ich normal den Kram gemacht. Da war, glaube ich, auch der David noch mit dabei.
Ja.
Da haben wir auch immer diese Vor-Ort-Reviews gemacht. Und schöne Grüße an David an der Stelle, falls er das hier sieht und hört, der mittlerweile 3 Kinder hat und obendrein jetzt übrigens als Bürgermeister kandidiert in seiner, ja.
Der andere David übrigens.
Ja, nicht der David Kloß, sondern der andere David. Der
wird niemals als Bürgermeister kandidieren, der David Kloß.
Den habe ich aber auch getroffen auf der Gamescom.
Ja.
Den Screen.de David, ja. Den habe ich sehr da schön. Ganz kurz getroffen. Da hat er mir ganz stolz erzählt, dass er Gothic sich angeguckt hat und ganz andere Sachen.
Ja, ich kann mich erinnern, dass wir eines der ersten Sachen, die wir gemacht haben, war dieses Video, das war aber, glaube ich, bei Superstars of Wrestling.
Das war bei Superstars of Wrestling, ja. Das
wo ist ein super chaotisches
Video gewesen. Wo du
ja, wo ich, glaube ich, auch nicht mehr ganz nüchtern war, wenn ich mich erinnere. Und du ganz, ganz souverän und ja, ganz normal dieses Video-Beitrag machen wolltest. Und ich ständig Leute hinzugerufen habe, die vorbeigelaufen sind.
Ja, da waren ganz viele Leute dabei. Da war der Tim Pretowski dabei. Ich verlinke das auf jeden Fall mal. Da war der Tim Pretowski dabei. Da war, glaube ich, auch der Jonathan, der Perkix, war damals noch mit dabei.
Das kann sein.
Das war ganz wild. Und du hast halt alle mit dazugeholt. Und damals durften wir auch noch da Aufnahmen von den Events mit reinschneiden. Deswegen waren das sehr schöne, lebendige Beiträge auch. Aber das ist schon ein bisschen wüst. Ich weiß noch, dass ich davor noch Interviews mit, ich meine, Robert Dreisger und Chris Colen unter anderem gemacht habe. So, davor, weil dann, das war ja so der Anspruch, den wir damals ja gehabt haben, war auch, dass wir die WXW damals auch wirklich viel gefeatured haben, weil ich ja da auch sehr mit der WXW verbandelt gewesen bin, die auch sehr offen damals noch gewesen sind für Presse, muss man sagen, und dafür, dass man das da featured. Und da bin ich ja mit der Kamera angekommen und mit einem richtigen Mikro, weil ich das ja durch meinen journalistischen Hintergrund so ein bisschen gehabt habe. Und dann klangen die Sachen auf einmal gut und die sahen dann auch wirklich gut aus. Ne? Und das war dann schon was, wo man dann auch sich gut präsentieren konnte, muss man sagen. Natürlich, Pandemie hat alles geändert, muss man dazu sagen. Ne? Auch dann die Zeit und wir haben uns ja auch alle ein bisschen verändert. Ne? Wir sind nicht mehr auf so vielen Events, wie das vorher der Fall gewesen ist und nicht mehr beruflich sind wir alle ein bisschen eingespannter, teils mit Familie, wie ich gerade beim Fall von David erzählt habe. Also das ist natürlich dann schon eine ganz andere Kiste gewesen. Aber ich glaube, das war gerade in dieser Headlock-Anfangszeit, in der ersten haben 2016 angefangen. Ich sag mal so, die ersten drei, vier Jahre, war das schon sehr wichtig, dass wir auch diese WXW-Connection damals gehabt haben und diesen direkten Bezug zur Wrestling-Branche da gehabt haben und das auch sehr gepflegt haben.
Klar.
Aber da hat man dann auch gemerkt natürlich, dass da die deutsche Szene war damals ja auch anders, als sie heute ist, oder?
Ja, war total anders. Ja, hat sich nochmal verändert. Das war ja auch bei weitem nicht so professionell teilweise. Auch wenn es anders aussah, wie es heute dann auch so ist. Es ist nicht immer alles professionell, gerade in der deutschen, europäischen Szene. Aber trotzdem, das war schon anders. Man hatte da leichter auch Zugang bekommen insgesamt. Und ja, das war ja so da auch die Phase, wo es dann auch mit Podcast so ein bisschen geboomt hatte dann auch irgendwie. Also ich bin ja dann auch bei mir zum Beispiel, bin dann noch bei der Gründung beim Spotify, das ist ja auch ein Podcast, den es, glaube ich, heute immer noch gibt, ich weiß nicht, wahrscheinlich schon, dabei gewesen, weil mich Perky damals doch auch gefragt hat. Das war auch eine schöne Zeit, aber das war dann auch nicht mehr meine Herangehensweise. Ich bin glücklich, hier bei Headlock zu sein. Bin dann auch noch zu Power Wrestling, da mache ich ja gerade aktuell auch eine Pause. Also ich bin ja tatsächlich bei Power Wrestling gerade im Moment gar nicht aktiv, auch aus Zeitgründen und diversen anderen Gründen. Und Headlock ist einfach mein Wrestling-Podcast überhaupt. Und da bin ich froh, auch dieses Wachstum und auch diese Veränderung mitzuerleben. Auch wir sind ja professionell geworden und das ist auch ein Riesenunterschied. Also
wenn wir die richtige Kamera auswählen.
Wenn wir die richtige Kamera auswählen. Aber dazu kann ich habe noch was mitgebracht. Hat mir mal einer unserer Hörenden, unserer Fans auch nochmal, der auch ein Bekannter von mir ist, mal mitgebracht, einfach so als Geschenk. Und zwar, ich kann dir das einfach mal zeigen. Also ich zeige nur mal ganz kurz, dass ich keine Socken anhabe.
Sehr schön. Hose.
Aber wenn ich jetzt Socken anziehen wollen würde, hätte ich zum Beispiel diese hier.
Die WrestleMania 6 Socken.
Ja, geil, oder?
Die sind sehr, sehr schön, ja. Aber die hast du noch nie ausgepackt.
Nee, die hängen auch bei mir an der Wand.
Okay.
Also in meinem Figurenzimmer. So, die sind auch toll.
Das stimmt. Nee, aber das ist ja interessant, weil du bist ja wirklich, also quasi dieser Weg von der Faszination Wrestling über Videospiele, über all das Verfolgen, Aufsaugen, sich anschauen. Du bist ja schon relativ geradlinig rangekommen und auch drangegangen eigentlich, ne? Also es war immer ein großer Teil von deinem Leben. Und hast du damals, weil das ist ja auch immer so ein Ding, ne, sowohl in den 80ern als auch in den 90ern als auch in den 2000ern, viele sind ja dann auch irgendwann abgesprungen. Und hast du da auch mal so, wie bist du mit dem Thema Wrestling so nach außen gegangen? Also warst du immer der Wrestling-Guy und die Leute haben es einfach akzeptiert oder wie war das bei dir?
Naja, ich habe es jetzt, also klar, in meiner Bubble, in meiner Blase habe ich das auch natürlich nach ausgetragen, aber so im normalen Leben war das gar nicht so ein großes Thema. Also gut, meine Ex-Freundinnen mussten immer oder haben immer mit mir Wrestling geschaut und waren teils auch begeistert, teils auch weniger und so. Das war für die normal, aber ansonsten so im Freundeskreis wussten das die Leute, aber sonst auch nicht. Ich meine, ich mache ja mittlerweile viele andere Dinge, die übrigens alle eigentlich so ein bisschen auch aus dem Wrestling, aus meiner Erfahrung im Wrestling kommen. Also mittlerweile in meiner Selbstständigkeit kommen wir gleich auch nochmal drüber zu sprechen, aber so ansonsten sind Leute überrascht, wenn die mitkriegen, hä, du magst immer noch Wrestling, guckst immer noch Wrestling. Viele sagen auch, ich habe das ja in den 90ern geschaut, wie cool und so. Und da kommt man immer wieder nochmal ins Gespräch. Also ich trage das schon nach außen, aber es ist gar nicht so in der Öffentlichkeit bekannt. Ich bin ja eine Person, die zumindest in Fulda ein bisschen in der Öffentlichkeit steht. Und da ist es eher reagieren die Leute eher überrascht, wenn sie das irgendwie mitbekommen.
Ich bin ja letztes Jahr umgezogen hier, ne? Richtig schön Anliegerstraße und alles ganz privat und jeder hat so sein Häuschen. Und wir haben hier zwischendurch so Straßenfeste und man lernt sie natürlich dann auch so kennen. Wir haben ja auch echt eine sehr, sehr nette Nachbarschaft. Aber als da rauskam, dass ich bin jetzt hier so der bunte Vogel in der Straße, ne? Weil zum einen, ich bin nicht nur der was mit Videospielen macht, das wäre ja schon schlimm genug, sondern ich bin auch noch jemand, der das mit Wrestling macht. Ja. Und da kamen halt auch Leute auf mich zu, die sagten, ich habe das ja auch schon geschaut und schau mal, ich habe hier noch so Hefte von damals und hat mir die dann gezeigt und so. Ganz stolz. Und also, wie gesagt, ich bin hier wirklich der bunte Hund. Und dann, auch wenn wir dann hier aufnehmen oder streamen, ich habe ja dann hier oft immer das farbige Licht, ne, mit dem Blau oder dem Rot oder mal Grün oder so. Und dann haben wir letztes Jahr, da waren wir kaum hier eingezogen, das waren, glaube ich, die Streams zu, ich glaube, war es All In und noch irgendwas, wo dann abends bis spät abends wirklich das Licht hier angewiesen ist. Und so, sag mal, was machst du denn da in deinem Zimmer, wenn das die ganze Zeit so rot leuchtet und solche Geschichten? Ich so, ja, ich mache da Wrestling-Podcasts und wir machen solche Sachen. Und ich finde es immer sehr interessant, gerade wenn du mit den Leuten sprichst, die jetzt so im Podcast-Geschäft sind, was ja auch einfach ein Medium ist, was den Vorteil hat, dass man das quasi frei bestimmen kann. Man kann das so machen, wie man es möchte. Man kann das zum Spaß machen. Man kann das auch immer größer aufziehen, wenn es denn läuft. Das ist ja auch das Schöne gewesen, auch bei Headlock. Das fing ja erstmal klein an und ist dann immer mehr gewachsen und ist dann inzwischen auch ja wirklich ein kleiner Arbeitsplatz hier geworden, sozusagen. Ne? Aber ich finde es immer interessant zu hören, wie die Leute zum Wrestling gekommen sind und wie dann auch aus dieser Leidenschaft, ich schaue Wrestling, irgendwas geworden ist, was ins Privatleben oder auch ins Berufsleben mit übergegangen ist. Und bei den meisten ist das tatsächlich so, ne? Also, dass da irgendwie im Beruf spielt das tatsächlich dann auch irgendwie eine Rolle. Also Wrestling ist was, was sehr oft, wenn man es früh genug anfängt und dabei bleibt, auch späteren Verlauf, auch im Erwachsenenalter, dann nochmal eine Rolle spielt.
Also ich würde sagen, alles, was ich mache, ist ein bisschen aufs Wrestling zurückzuführen, definitiv. Und ich beim Podcast, also ich meine, ist mittlerweile ein großes Steckenpferd von mir geworden. Gerade durch Headlock habe ich ja gelernt, professionell zu podcasten. Und mittlerweile ist das eines meiner Haupteinnahmequellen. Ich bin ja auch selbstständig seit einigen Jahren jetzt mittlerweile, 2,5 zumindest erstmal. Und gerade Podcast ist ein großes Standbein mit meinem True Crime Podcast, der jetzt auch schon über 4 Millionen Gesamthörerzahl erreicht, mit Live-Shows, mit über 1000 Zuschauern auch so. Also das ist schon verrückt, wie der Podcast auch täglich um die 20.000 Hörer und Hörerinnen, wenn eine neue Folge erscheint. Das ist halt krass, wie sich das entwickelt hat. Aber gerade damals, als Corona kam und ich als Konzertveranstalter, der ich hauptberuflich damals war, überlegt habe, wie kann ich denn Kultur weitermachen im Moment, also wenn die Menschen nicht zur Kultur gehen können, da hatte ich die Idee und da bist du ja, habe ich dich ja quasi mit ins Boot geholt, ein Podcast wie Fuller Kultur. Das ist ja mein Kulturpodcast, der von der Stadt Fulda auch finanziert wird, dann den Menschen nach Hause zu bringen. Also da quasi Künstler, Kulturschaffende, Künstlerinnen in den Podcast zu holen und mit denen dann quasi zu reden. Das war ja für mich durch Headlock quasi gegeben und das habe ich in meinen Beruf, Alltag übertragen. Auch die Faszination vom Wrestling in Rollen zu schlüpfen und sowas, war, das hat mich ja seit Kindheitstagen geprägt. Und ich habe ja auch parallel immer schon in Theatergruppen gespielt und wollte dann auch den Beruf weitermachen. Und mittlerweile ist ja mein Hauptsteckenpferd auch mein Impro-Theater Fulda. Und
als ich erfahren. Steckenpferd mehr, Shaggy, das ist schon.
Das ist mein Hauptjob, genau. Ja. Mit Angestellten auch mittlerweile. Also das wächst ja auch extrem, zum weitgrößte Impro-Schule Deutschlands auch schon geworden. Und das sicherlich auch aufs Wrestling zurückzuführen. Und du wirst nicht glauben, wie glücklich und überrascht ich war, als ich erfahren habe, dass der Erfinder, in Anführungsstrichen, des Impro-Theaters, Keith Johnstone, der das Theatersport entwickelt hat, der war ein großer Wrestling-Fan und der wollte halt irgendwie seine beiden Welten, Theater und Wrestling, irgendwie zusammenführen, weil er war überrascht, warum beim Wrestling-Publikum so eine Resonanz kommt, so eine Stimmung ist und beim Theaterpublikum, die im Regelfall halt applaudieren, wenn was gut war, aber ansonsten still da sitzen. Das wollte er verbinden und hat Theatersport entwickelt, wo das Publikum auch mit interagiert, mit involviert wird und das ist quasi der Vorläufer vom Impro-Theater. Das heißt, Wrestling ist sozusagen auch ja eines der Elternteile vom Impro-Theater. Das heißt, noch krasser, wie sich das alles irgendwie so zusammenfügt. Also das ist schon tatsächlich auch was Besonderes und ich verdiene mein Geld mit Theater, mit Podcasts und solchen Dingen, das ist sicherlich alles aufs Wrestling und meine Erfahrungen da zurückzuführen.
Ich fand es ganz interessant. Ich habe letztens ein Interview mit Chris Jericho, so ein Interview auch schon, ist mir da irgendwie eine Timeline gespielt worden. Und er hat auch gesagt, er hat ja auch eine Pause eingelegt vom Wrestling. Ich glaube, so 2003 bis 2008 oder 2007 irgendwie so um den Dreh, wo er längere Zeit weg gewesen ist. Und wo er gemeint hat, ja, da habe ich mich mehr so auf Filmrollen konzentriert. Ich habe hier Schauspielkurse gemacht. Aber ich habe auch ganz viel Improv. Also ich habe Impro-Theater trainiert. Und er dachte auch so, ja, also ohne das hätte es zum Beispiel den Best in the World at What I Do mit Krawatte und dem anderen Sprachrhythmus und dieser ganzen Geschichte, wie das dann auch die Story mit Shawn Michaels, wie sich das entwickelt hat, das hätte es nicht gegeben, auch in dieser Perfektion, wenn es für ihn nicht Schauspielunterricht und eben auch Impro-Theater gegeben hätte.
Lass mich direkt was dazu sagen. Ich habe mich vor einiger Zeit mit einem der besten Impro-Spieler der Welt, meiner Meinung nach Lee White, unterhalten, der wohnt in Berlin. Kommt aus Kanada, den habe ich auch so unterhalten und wir haben dann beide gemerkt, dass wir auch Wrestling mögen, da sind wir drauf zu sprechen gekommen und er meinte, ja, also sein Cousin, der ist auch Wrestler und den hat er zum Wrestling gebracht, mit ihm hat er zusammen angefangen Wrestling zu schauen und ihn hat er aber auch zum Impro-Theater gebracht und ihn auch trainiert als Impro-Spieler, der spielt auch schon lange Theater, ist dein Cousin Wrestler? Ja, Chris Jericho.
Ja, ja.
Also, das ist quasi, da schließt sich das nämlich. Lee White ist quasi der Cousin und Trainer, Impro-Trainer und der quasi mit Jericho und seiner Mutter, der Mutter von Jericho, immer zusammen Wrestling geschaut hat, als sie noch jünger waren. Also da ist der Zusammenhang auch sehr, sehr gegeben. Und das ist gerade Jericho, es gibt auch andere Wrestler, die tatsächlich viel mit Impro-Theater machen. Mick Foley auch jemand, der tatsächlich auch Impro-Berührungen hat, aber noch andere. Und das merkt man auch in gerade wenn du die Wrestler hast, die gut am Mic sind. Die haben oft, weil Improv-Classes gibt es auch in den Schulen, die dann oft dort auch wirklich erste Erfahrung gemacht haben, weil durchs Impro-Theater lernst du auch, freier zu sprechen und auch akzentuierter zu sprechen, auf den Punkt irgendwie zu kommen. Gerade für Wrestler, die Promos halten wollen, ist das total gut. Ich hatte auch mal überlegt, hier in der deutschen Wrestling-Szene das mal anzubieten, da sowas anzugehen, aber das wäre wahrscheinlich nicht gut bezahlt gewesen.
Das ist immer das Problem. Ich weiß, dass es Christian Jacobi das damals gemacht hat, mit den Leuten Promo-Classes und sowas gegeben hat, damit die Akzentuierung auf dem Punkt ist, damit du auch einen roten Faden innerhalb der Geschichte hast. Und das ist natürlich die große Herausforderung beim Wrestling ist natürlich immer, du hast in den allerseltensten Fällen, klar bei WWE und AEW hast du natürlich schon so gewisse Vorgaben, aber gerade wenn du bei kleineren Shows bist, wird das ja sehr viel improvisiert und du musst da wirklich dann auch sehr schnell reagieren. Das hat mir mal der Dominik Roth auch erzählt. Der war damals, der hat bei der NEW trainiert und sowohl im Ring als auch im Mikrofon meinte. Also die größte Herausforderung beim Wrestling ist eigentlich, dass du agieren und reagieren musst. Du musst im Ring auf das ganz schnell reagieren, was dir gesagt oder was dir quasi entgegengeworfen wird, im wahrsten Sinne des Wortes, aber am Mikrofon eben ganz genauso. Und du musst schlagfertig sein, du musst auch zugleich deinen Charakter natürlich schützen können, du musst wissen, wer du bist, was du bist, und das musst du alles rüberbringen, sowohl im Ring als auch dann eben am Mikrofon. Und ich finde, das ist auch was man sowohl in so Promo-Classes, Impro-Theater gut lernen kann, aber zum Beispiel das ist auch was ich hier auch bei Headlock gelernt habe. Ja. Und am Anfang war das auch wirklich was, hört euch mal die ersten Podcasts an, die waren stocksteif und man war nervös und man ist hier wirklich mit Herzklopfen reingegangen und jetzt heutzutage sagst du, ja, okay, another day in the office, wir machen heute die Review zu Clash in Paris, wir machen das Watch-Along oder was auch immer und das fluppt halt einfach so. Ne? Klar, manche Themen sind dann noch aufwendiger und sind anspruchsvoller, wo du dann auch wirklich drauf achten musst, wie sprichst du, wie formulierst du Dinge, aber zum Beispiel jetzt wie heute so ein freier Podcast, der ist einfach Spaß in dem Sinne auch, ne? Und du kannst das genießen und kannst da auch wirklich deine Erfahrung damit einbringen. Das finde ich dann eben auch so interessant. Und mich hat es fast gewundert, Shaggy, dass du nie probiert hast, auch so ins Commentary einzusteigen oder dass du früher sowas nie gemacht hast.
Ach, ich bin schon gefragt worden auch, ob ich Lust hätte, das zu machen. Und ich glaube, das hätte auch ganz gut vielleicht, wenn ich den richtigen Partner gehabt hätte, wir zwei, glaube ich, wären ein ganz gutes Team für sowas. Ja. Du, der Play-by-Play-Kommentator.
Ja, die Rolle habe ich weg, ne?
Ja, das hätte aber gut funktioniert. Vielleicht können wir es, also vielleicht heute ich sage mal so, ich würde es immer noch mal gerne machen, aber es hat nie zeitlich irgendwie gepasst und es war auch dann nie in den richtigen Momenten, als es mir angeboten wurde mal. Aber ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Die WXW hat ja mal Kommentatoren gesucht und haben mich auch damals, habe ich damals mit Christian geredet gehabt und habe damals sogar einen Bekannten vorgeschlagen, der Bock hatte, Christian Bischoff, den ich auch über die WXW davor schon kannte, den habe ich ja damals auch zur WXW gebracht, wie tatsächlich viele andere auch. Der war bei der Fuller Show da und den habe ich Backstage mal mitgenommen, hatte die kennengelernt. Also ich war tatsächlich nie so passend für mich. Aber ich habe irgendwie immer noch Bock. Also irgendwann, warum auch nicht? Also ihr habt auch zum Beispiel, als ich letztes Mal in Berlin war, habe ich mit Olaf mich getroffen, der suchte auch einen Kommentator für die Hannover-Sachen, also für Ahmed Scher, der in Hannover was gemacht hat. Und da war Markus Holzer dabei. Mit dem war ich auf einem Schnellskonzert. Und dann haben die beiden sich dann auch irgendwie angesprochen. Also für mich hatte das nicht gepasst, weil wenn ich irgendwo hinfahre, gerade ich bin selbstständig, da muss auch schon so ein bisschen Geld irgendwie da sein. Aber wenn es irgendwie mal passt und Bock haben, ich würde es mit dir machen, ich hätte Bock. Irgendwie. Also auf jeden Fall. Lass mich nochmal zu Christian Bischoff zurückkehren, den ich gerade angesprochen habe, der jetzt auch wieder bei der WXW als einer der Hauptkommentatoren wieder eingesetzt wird seit kurzem. Den habe ich zum Beispiel kennengelernt über etwas, was in den 90er Jahren auch ganz groß war. Über Wrestling-Foren. ich war ja bei Genickbruch.com aktiv. Ich weiß nicht, du warst wahrscheinlich Moonsaulter, oder?
Ich war gar nicht. Ich fand das, ich hatte immer den großen Vorteil, dass ich damals an der Schule hatte ich immer so meine 3-4 Leute, mit denen ich Wrestling geschaut habe und mit denen ich mich austauschen konnte. Da war ich natürlich der Super-Nerd, muss man an der Stelle sagen. Ne? Aber ich hatte auch einen Freund damals in der Schule, den Christian, der hat, ich weiß nicht genau, wann der bei Genickbruch eingestiegen ist, aber der war auch sehr früh, das müsste so, warte mal, wann bin ich sitzen geblieben? Ich bin sitzen geblieben, das ist 97, glaube ich.
Wie oft?
Einmal, okay. Aber da mit wirklich einem lauten Knall. Und der war dann halt, das müsste so 98, also 97, 98 gewesen sein, so um den Dreh, wo der dann angefangen hat, ich schreibe jetzt hier für Genickbruch, das ist so eine neue Website von, ne, und ich war nie so der Forenmensch. Ich habe da irgendwie keinen Bock drauf gehabt. Ich wollte, also deswegen ist ja das Podcasten bei mir so entstanden, weil ich gesagt habe, ich wollte so mein eigenes Ding haben und ich wollte nicht meine Meinung den Leuten so aufdrängen sozusagen, sondern das habe ich dann lieber charmant gemacht an dem Mikrofon im späteren Verlauf. Aber ja, Genickbruch.
Ja, wie war denn der Nickname von Christian? Weißt du das zufälligerweise?
Boah, keine Ahnung.
Okay. Mein Nickname übrigens, der Wheelman's Man. Das habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt. Das ist auch ganz witzig, alte Leute, alte aus dem Foren mal wieder zu treffen ab und zu. Ich war ja da wirklich aktiv. Da gab es auch so eine Fantasy-Wrestling-Liga, wo ich...
Genau, sowas habe ich gemacht.
Ja, das war nicht Fantasy, sondern das war diese Simulations-Dings.
Ach so, ja, die gibt's auch.
Genau,
Fantasy kam danach. Ich war so in so Roleplays, wie so D&D mit Wrestling, war ich ja damals so drin.
Ja, ich habe danach bei Saw, Simulated Action Wrestling, dann, da war ich ja auch sehr aktiv. Liebe Grüße an die Crew von damals. Und über das Forum und über diese Gruppe habe ich auch viele Leute kennengelernt, wie gesagt, mit denen, wie Christian Bischoff, mit denen ich bis heute immer noch so Kontakt habe. Aber auch viele unserer Hörenden sind übrigens auch da aktiv gewesen. Der Showstopper beispielsweise, der auch eine uns immer hört, den kenne ich auch aus diesem Bereich und einige andere auch. Also das ist schon witzig, wie das alles auch so geblieben ist und wie einen das auch, also ich bin jetzt nicht mehr in Foren aktiv, ich glaube, die gibt es aber tatsächlich noch.
Es gibt noch Foren, ja.
Ja, ja, auch bei Moonsault und Genickbruch gibt es die, glaube ich, noch. Aber
gibt's
so,
noch, ja.
Aber tatsächlich, nee, da bin ich dann irgendwie nicht mehr so aktiv. Die haben ja dann auch teils auch Podcasts rausgebracht, also diese großen Seiten Wrestling Infos mittlerweile ja auch ein Podcast, ich glaube, den gibt es auch noch und der ist recht erfolgreich in der Szene. Moonsault hatte ja auch diesen Podcast, der dann auch immer bei irgendwie 4 Stunden lang ging. Also sowas gab es ja auch, aber das ist alles sehr hervorgegangen in dieser Zeit und es ist schön, dass es viele aus der Zeit auch immer noch gibt, die man ja auch bei Wrestling-Shows trifft und so weiter und jetzt auch zu unseren Hörenden, wie gesagt, gehören.
Es ist ja ganz interessant, wie sich die Szene dann auch so entwickelt hat und wie da die Kommunikation abgelaufen ist natürlich, ne? Und auch gerade die Entwicklung innerhalb der Podcast-Szene finde ich halt hochgradig interessant, ne? Wir sind da ja, also Headlock mit 2016, klar, da gab es schon Power Wrestling, da gab es GF und da gab es auch noch andere Podcasts, aber ich glaube auch, dass natürlich die Pandemie, aber ich glaube auch, dass sowohl Headlock als auch Power Wrestling als auch GF und auch andere Formate, da hat sich schon eine große Entwicklung einfach getan und man hat eben auch gemerkt, dass da vielleicht auch ein kleiner Markt dafür da ist, wo man vielleicht auch ein bisschen Geld verdienen kann auf eine gewisse Art und Weise, ne? Und womit man aber auch was lernen kann. Ich finde auch gerade, dass diese Arbeit am Mikrofon, ich bin ganz ehrlich, mittlerweile vertone ich Videos, ich spreche irgendwelche Social Media Clips für Kunden von mir ein. Das habe ich alles Headlock zu verdanken, einfach dadurch, dass ich mit der Technik vertraut bin, dass ich mir das alles selber beigebracht habe, dass ich das Sprechen irgendwie an den Start gebracht habe. Ich sag's nochmal, hört euch mal die ersten Podcasts an. Die sind ein bisschen anstrengend, obwohl die ersten waren die Interviews, aber dann auch im späteren Verlauf.
Es gab auch diesen einen legendären Podcast, wo du ganz alleine warst.
Richtig, WWE Battleground 2017, glaube ich, war das oder so. Ich habe letztens schon gesagt, weil Kai gemeint hat, ja, Montagabend Review zu machen hier für Headlock, das hat schon so Prä-220er Vibes irgendwie. Ich so, ja, hat's, aber ich mache keine Solo-Podcasts mehr aus Hotelzimmern. Obwohl, ich glaube, heute könnte ich das besser, sagen wir es mal so.
Ja, also, ich glaube auch. Ja.
Ich glaube, ich bin heutzutage ein bisschen entertaining und auch ein bisschen offener, als ich das damals gewesen bin. Ja, aber ich, wie gesagt, ich finde das halt eine ganz, ganz spannende Entwicklung auch. Das haben wir auch schon ein paar Mal irgendwie in einem Podcast gesagt, wo man merkt eben, dass die eigene Entwicklung mit dem Wrestling einhergeht, dass die berufliche Entwicklung auch so ein bisschen von dem profitiert, was man eben durch das Wrestling irgendwie mitgenommen hat. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz, ganz cool. Was sind denn deine Wünsche noch für das Wrestling und für deine Interaktion mit dem Wrestling eigentlich, Shaggy? Hast du noch was?
Na, ich glaube, ich habe jetzt tatsächlich Bock, mal was zu kommentieren. Jetzt habe ich irgendwie, warum nicht zusammen? Ja, also mal gucken. Also ich würde es auch mit Markus Holzer könnte ich mir auch vorstellen. So, den kenne ich ja auch sehr, sehr gut. Aber es müsste schon jemand sein, den ich auch schon gut kenne. Hätte ich vielleicht mal Bock tatsächlich. Ansonsten, ja, also ich werde ja jetzt in den nächsten Wochen wieder regelmäßiger mal bei Wrestling-Shows auch sein. Jetzt in wenigen Wochen bei der WXW in Bad Hersfeld. Da freue ich mich schon drauf. Das ist der,
okay.
Habe ich auch tatsächlich den Kulturleiter der Stadt. Das ist ja tatsächlich die Stadt, ist da Veranstalter. Jetzt bei Fuller Kultur zu Gast gehabt, bei meinem anderen Podcast. Der ist auch großer Wrestling-Fan als in den 90ern gewesen. Und die Christina Neuber, die ja Social Media Management für die WXW macht, die wohnt ja in Bad Hersfeld, ja, darüber kam der Kontakt. Und wenige Wochen später dann auch in Fulda wieder eine Show. Das heißt, 2 Shows, die ich mitnehmen werde von der WXW. Und dann mal gucken, ob ich mal wieder auch mal zu anderen Wrestling-Shows gehe. Gerne mal wieder zu einer WWE-Hausshow, warum auch nicht? Oder vielleicht ja im nächsten Jahr auch zu All-In. Mal gucken. Vielleicht passt das ja mal wieder. Also habe ich Bock, das wieder mehr zu machen. Und ansonsten. Ja, coole Figuren zu finden, günstig Figuren zu finden und auch gerne weiterhin mit dir hier zu podcasten und den anderen bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast.
Ja, aber das bleibt ja nicht aus, Shaggy. Dich lassen wir nicht mehr gehen und du bist ja hier auch ein wunderbarer Farbtupfer in unserer Crew. Also du bist ja mittlerweile auch einer von den, ich würde sagen, 4, 5 Leuten, die hier mit am meisten stemmen und mit mir dann eben auch diese wunderbaren Podcasts hier auf die Beine stellen. Und ich weiß auch genau, dass viele Leute die sehr gerne hören. Allein wenn wir beide hier am Mikrofon sind, ist das ja immer schon was Schönes. Schaut eigentlich deine inzwischen Frau auch mit dir zusammen Wrestling, Shaggy? Das ist noch so eine andere Frage.
Nee, macht sie nicht. Also macht sie noch nicht. Ich hatte ja einmal versucht, ihr da was zu zeigen. Und das ist ja immer diese Frage, was ist das erste Match, was mir jemand zeigt, der keine Ahnung hat. Kenny Omega, Will Ospreay war nicht das richtige Match.
Warum? Was hat ihr nicht gefallen?
Dass so schnell Blut war und dass es so brutal aussah. Das war, glaube ich, nicht das richtige Match. Ich weiß gar nicht mehr, welches das war. Aber das war nicht bei AEW. Also das war davor noch. Also eines oder vielleicht war es ein Forbidden Door, ich weiß es gar nicht. Gab es da ein Match der beiden? Irgendwie sowas kann sein, dass es oder ein Wrestle Kingdom Match. Irgendwie sowas. Also, nee, noch nicht. Aber meine Ex-Freundin hat mal gesagt, dass sie mal gern wieder, also wir haben ja einen sehr guten Kontakt, mal wieder Wrestling schauen würde. Also die hätte da mal Bock, damit zumindest mal wieder reinzuschauen. Und ansonsten weiß ich noch nicht, wie ich dann meine Frau jetzt irgendwann dazu bringe, da nochmal reinzuschauen. WWE ist es nicht, definitiv aktuell, glaube ich.
Weiß es auch nicht.
AEW ist auch nicht ihr Ding, aber sie, da muss schon das Richtige irgendwie sein, dass ich sie zumindest mal zeige. Ich nehme sie vielleicht mal mit zu einer Live-Show irgendwann auch mal.
Mach das mal. Ich glaube, das ist immer schon mal ein guter Anfang für Externe sozusagen, ja, um die Faszination zu verstehen. Weil wenn man das am Fernsehen nur sieht, ist das, glaube ich, was anderes, als wenn man das vor Ort macht. Das habe ich ja mit meiner inzwischen Frau auch gemacht, dass ich die ein paar Mal mit zur WXW genommen habe nach Köln, auch mal in Oberhausen. Die war zweimal, glaube ich, dabei. Einmal in Oberhausen und einmal in Köln. Und dann verstehen die es eher, was der Reiz dahinter ist, weil eben die Atmosphäre da ist, weil die Stimmung da ist, weil die Zuschauer da sind, auch weil die Gewalt so nah ist quasi. Du hörst die Wucht der Einschläge. Damals ja, also als wir da gewesen sind, war es ja wirklich noch die kleinen Shows auch hier in Köln, wo du ja wirklich 3 Meter vom Ring weg gewesen bist, ne? Und dann hast du halt jeden Bump quasi gespürt, jede Aktion hat irgendwie geknallt und gescheppert. Und das ist natürlich dann schon eine ganz andere Kiste.
Inzwischen ganz klar.
Ist es ja auch ein bisschen anders. Ne?
Ja. Und man muss natürlich, eine Sache haben wir gar nicht erwähnt, das beruflich auch mit uns gemacht hat, aber auch privat, also Freundschaften haben sich ja auch gebildet, genau. Und gerade auch wir zwei, würde ich ja sagen, haben uns auch wollen wir uns jetzt nicht so oft sehen. Aber du warst auf meiner Hochzeit, ich werde bei deiner Hochzeit nächste Woche da sein.
Ja, das ist ja noch die Feier zur Hochzeit quasi.
Genau, die Feier zur Hochzeit, da werde ich da sein. Und das ist auch was Schönes. Also ja, man kennt da ja auch viele Leute, über die man sich auch immer wieder freut, wenn man die auch mal wieder trifft. Auch die direkt im Wrestling-Business auch konkret arbeiten. Es sind ja auch einige, die ich gerne mag und auch mich auf die freue, wenn ich die mal wieder bei einer Show oder so auch immer sehe. Also das ist auch was Schönes, dass man sowas dann auch mitnimmt. Und natürlich auch dieses tolle Feedback, was man von den Hörerinnen und Hörern bekommt, wenn man mal bei einer Show ist, wenn man sich mit denen unterhält. Auch das ist ja etwas, was einem tatsächlich sehr viel bedeutet und glücklich macht, dass das so gut ankommt. Also, und dass wir merken, dass wir, wie wir die Leute auch erreichen und auch teilweise bewegen und auch was wir für das Leben einiger Hörerinnen und Hörer machen. Also, das ist schon, finde ich, was Besonderes und das gibt einem auch sehr, sehr viel Kraft und Freude, weiterhin das zu machen.
Ja, absolut. Wrestling verbindet. Ich glaube, das ist auch was ganz, ganz Wichtiges. Das merkt man dann auch, wenn man dann vor Ort ist oder auch, wenn wir dann mal Mails von euch bekommen. Da haben wir auch gerade während der Pandemie, muss man dazu sagen, wo dann wirklich auch manche gesagt haben, Mensch, ich bin so dankbar dafür, dass ihr das trotzdem allem durchgezogen habt. Ne? Ihr wart so ein wichtiger Teil von meinem Leben, dass ich auch Gefühl habe, da ist noch was außerhalb von meinen eigenen 4 Wänden. Ne? Da passiert noch was und das ist absolut wichtig und dafür ist, glaube ich, auch Wrestling ein sehr schönes Medium, um das hier auszutragen.
Einen Wunsch habe ich doch noch, den ich jetzt noch im Final mitgeben und die Hörerinnen und Hörer fragen möchte. Vielleicht sollte ich doch nochmal in den Wrestling-Ring treten. Vielleicht ja sogar mit Olaf als Tag-Team-Partner. Ich fände es spannend, ob ihr ein paar Ideen habt, wie wir als Tag-Team heißen könnten. Vielleicht könnt ihr ja einen Tag-Team-Namen für Olaf und Shaggy und dann irgendwie euch überlegen und uns mal schreiben oder in die Kommentare schreiben oder wie auch immer oder bei Discord. Also fände ich total toll, da mal ein bisschen was zu erfahren.
Ich bin gespannt, was dabei rumkommt. Also schreibt uns da gerne. Ansonsten, ja, kann ich nur sagen, Shaggy, das hat mal wieder sehr viel Spaß gemacht, mit dir hier ein Stündchen zu quatschen. So ein bisschen Wrestling-Nostalgie, Actionfigur, Training, Berufsleben. Das ist ein ganz anderer Einblick nochmal als bei der Mella, als bei dem Markus. Und ich finde, das spiegelt das immer sehr schön wieder, was Wrestling in den Leben von Menschen einfach bedeuten kann und wie das eben auch das Leben beeinflussen kann. Und ja, hat Spaß gemacht. Und wenn ihr heute Abend, also am Sonntagabend, noch nichts zu tun habt, dann schaut gerne beim Watch Together von WWE Clash in Paris vorbei. Der Shaggy wird gerne mit mir kommentieren, aber hat keine Zeit für ein Watch Together. Das ist echt eine Schande.
Nee, Sonntagabend Wrestling. Nee, Also, genug Wrestling in meinem Leben. Nee, werde ich auf jeden Fall schauen, aber ist ja total witzig. Ich habe ja mal, also Watch-Alongs mag ich ja auch total gerne. Gerade wenn es live ist, ist ja nochmal spannend, du weißt ja gar nicht, was passiert. Und das ist schon cool. Deswegen habe ich da schon ab und zu mal reingeschaut, wenn ihr das gemacht habt. Manchmal auch leider in die falschen Watch-Alongs, die ich dann Monate später, wo ich dann was kommentiert habe, was von einem alten Watch-Along
irgendwie war.
So, wo ich es gar nicht gemerkt habe. So. Das ist auch schön. Ich finde, das ist auf jeden Fall total unterhaltsam, da mal reinzuschauen. Gerne bin ich irgendwann mal dabei, aber da muss es zeitlich irgendwie auch passen. Ich habe ja nicht so viel Zeit mit meiner Frau dann den Sonntagabend.
Sie soll mitschauen.
Ja, und mitkommentieren. Genau. Also, da freut sie sich.
Ja, ich frage sie gleich mal. Ich freue mich, wenn die dabei ist.
Ich frage sie gleich mal.
Okay, mach das mal. Gut, Shaggy, dann sind wir hier an der Stelle durch. Und hier an der Stelle geht es natürlich dann auch weiter erstmal mit dem Watch Together. Ich habe es gerade angesprochen, jetzt am Sonntagabend WWE Clash in Paris. Und dann haben wir natürlich dann auch schon morgen wieder die Review hier am Start. Die werden Kai und ich dann am Montag aufnehmen und möglichst schnell dann auch rüberbringen. Und obendrein gibt es natürlich dann nächste Woche für Supporter, haben wir unter anderem das vor Ort Tagebuch vom Markus Gronemann vom AEW und New Japan Forbidden Door Wochenende. Den Podcast nehmen wir auch am Montag auf. Das hat jetzt einfach zeitlich nicht früher hingehauen. Deswegen gibt es den jetzt erst am Montag oder Dienstag im Supporter-Feed. Und ansonsten natürlich das Magazin und vielen weiteren Content gibt es da. Unterstützt uns deshalb gerne, damit wir weiterhin uns hier so schön weiterentwickeln können. Ja, Shaggy, hast du noch finale Worte?
Nee. Nee. Nee, das war eigentlich ein schöner Podcast, hat total Spaß gemacht. Ganz andere Vorbereitung als sonst. Meine Vorbereitung bestand diesmal darin, Figuren aus dem Nebenzimmer herzuholen und in die falsche Kamera zu halten.
Richtig.
Nicht in diese,
genau.
So, die eigentlich die richtige Kamera wäre, sondern in die falsche Kamera, die diese ist. Es ist gut, dass Headlock mir auch eine Kamera finanziert hat. Vielleicht nutze ich die auch irgendwann mal.
Ja, also die Investition hat sich echt gelohnt. Was soll dazu sagen?
Technik. Du hast ja, da schließt sich der Kreis. Shaggy und Technik bei Headlock.
Ja. Hast du das Licht eingeschaltet?
Ja, das Licht ist an.
Ja, das ist gut. Oh. So, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Zuschauen und macht's gut. Bis dann. Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.